Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute wieder mal mit einem Studio-Talk. Mein Name ist Ulrich Hägele. Mein Gast ist heute die Medienwissenschaftlerin Pia Fruth. Sie arbeitete unter anderem viele Jahre als Autorin, Reporterin und Moderatorin für den Südwestrundfunk. Im vergangenen Jahr hat sie hier am Institut für Medienwissenschaft ihre Doktorarbeit über die Kulturgeschichte des Kassettenrekorders vorgelegt. Die super interessante Arbeit liegt inzwischen auch als Buch vor. Pia, ich darf dich ganz herzlich bei uns im Studio begrüßen.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und können wir ein bisschen über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt und mich eigentlich immer noch glücklich macht.
Aber gerne. In der nächsten Stunde unterhalten wir uns über die Auswirkungen des Kassettenrekorders auf die Jugendkultur. Wir schauen etwas in die Geschichte der Tonaufzeichnung und dann geht es auch noch um den Walkman, der vor genau 40 Jahren das Licht der Welt erblickte. Am Ende unserer Sendung werden wir noch einen Blick werfen auf die auditive Medienkultur im Zeitalter von YouTube und Spotify. Zunächst aber etwas Musik, natürlich direkt vom Kassettenrekorder, ein Song aus dem Jahr 1962, Mel Tormé mit Right Now.
Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby,
baby,
don't you leave me at the post. Kiss me,
kiss me,
let me feel it coast to coast. Right now,
right now,
baby, need your love the most. You have set my soul on fire. Only you satisfy this great desire. Right now,
right now,
let the whole world break in two.
Right now,
stars can tumble from the blue. Right now,
right now,
just as long as I'm with you. Right now,
right now,
it's a time and it's a place. Right now,
right now,
for a ride through outer space. Right now,
right now,
let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time,
one time,
let the wine of love flow free. One time,
one time,
lover you can be. Right now,
right now,
come and give yourself to me.
Mel Tormé mit Right Now aus dem Jahr 1962, hier bei Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio ist meine Kollegin Pia Fruth. Sie ist Medienwissenschaftlerin, hat viele Jahre für den Südwestrundfunk gearbeitet und erst kürzlich promoviert, also ihre Doktorarbeit geschrieben, über die Kulturgeschichte des Kassettenrekorders. Die Arbeit ist unter dem Titel erschienen Record Play Stop, die Ära der Kompaktkassette. Pia, wie hat es denn 1963 mit dem Kassettenrekorder begonnen?
Tja, eigentlich ist die Geschichte geht natürlich viel, viel früher los mit den ersten Speichermedien, zum Beispiel, die eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts schon entwickelt worden sind. Aber dann konkret im Jahr 1963 war es so, dass Philips auf der internationalen Funkausstellung mit einer Zweilochkassette, und zwar einer Zweilochkassette genau in der Größe, wie wir sie heute kennen, an den Start gegangen ist. Und man hat da hoffnungsvoll eigentlich schon eine Pressemitteilung vorher rumgeschickt, wo es drin ist, ja, zum ersten Mal können die Leute jetzt selbst aufnehmen und können so ein kleines Gerät in der zwar ein tragbarer Kassettenrekorder, der war so ein bisschen so wie eine Zigarrenkiste ungefähr so groß, auch nicht besonders schön, der war grau und aus Plastik, also eigentlich auch nicht besonders hochwertig, aber mit diesem Kassettenrekorder könnte man jetzt seine Musik mitnehmen und man kann da auch alles Mögliche aufnehmen. Also das Blockflötenspiel der Tochter und die ersten stammelnden Worte des frischgeborenen Babys sozusagen, also all das kann man da aufnehmen. So hieß es in der Pressemitteilung. Und während, so sagen wir mal so, leidlich interessiertes Publikum sich dieses Gerät angeguckt hat, hat ein anderer getobt. Und das war Max Grundig, denn eigentlich...
Der aus Nürnberg.
Ja, genau. Max Grundig war nämlich eigentlich mal ursprünglich mit Lou Ottens, das war der Ingenieur von Philips, gemeinsam an der Entwicklung der Kassette dran. Die beiden haben eine Einlochkassette entwickelt. Und irgendwann zwischendrin, während die noch am gemeinsamen Arbeiten waren, hat Lou Ottens plötzlich gesagt, okay, nee, wir machen damit Grundig weiter, aber heimlich in Belgien machen wir noch unser eigenes Projekt, und zwar diese Zweilochkassette. Und die war dann pünktlich fertig zur Funkausstellung 1963. Und kurz davor hat man dann Max Grundig Bescheid gesagt, dass übrigens sich jetzt doch die Zweilochkassette vorstellen und dass das andere einfach so eine Totgeburt war. Und Max Grundig, der hat eh ein etwas aufbrausendes Temperament besessen. Der war, also wirklich, sagen wir sozusagen, der hat gekocht. Und es hat sehr lange gedauert, bis sich das dann wieder beruhigt hat, die Situation.
Ein frühes Beispiel von einer Fehlentscheidung des Managements, weil Philips hat dann schließlich dann auch das Rennen gemacht mit der Kassette, mit der Zweilochkassette.
Ja, das stimmt. Es ist weiß nicht, ob es eine Managemententscheidung oder ein Fehler eine falsche Managemententscheidung war, aber klar ist, da wurden eben die Leute gegeneinander ausgespielt. Es war keine Konkurrenz zwischen den beiden Ingenieuren, sondern das waren die beiden Firmen, also Grundig und Philips, die miteinander konkurriert haben. Und sie haben es auch danach noch gemacht, weil natürlich, als die Zweilochkassette von Philips dann auf dem Markt war, hat Grundig nicht lange gewartet, bis die dann nachgezogen haben aber bewusst ein anderes Format gewählt. Es war ein bisschen größer, ein bisschen dicker, so dass man auch wirklich diese Grundig-Kassetten auf keinen Fall in einem Philips-Kassettenrekorder abspielen kann. Es war total ärgerlich für die Leute, die eigentlich schon angefangen haben, allmählich Kassette zu hören.
Dass es zwei Normen gab.
Dass es zwei verschiedene Normen gab. Und schlussendlich war Philips eigentlich getrieben von der Nachfrage, haben dann und von den Nachbauten, die es dann relativ schnell gab, auch aus dem Osten, also aus Japan zum Beispiel, haben dann irgendwann gesagt, okay, mach einfach. Baut Kassetten, aber baut sie bitte nach dem Format, wie wir das haben, damit die in unseren Rekordern abgespielt werden können.
Sprich, sie haben das Patent freigegeben.
Sie haben das Patent lizenzfrei freigegeben. Und das letzten Endes war noch nicht mal eine strategische Entscheidung, sondern sie waren einfach getrieben von der Nachfrage. Und dadurch ist es dann so weit gekommen, dass sich schließlich das Philips-Format durchgesetzt hat und Grundig irgendwann ganz heimlich, still und leise bei einer der nächsten Funkausstellungen auch einen Kassettenrekorder präsentiert hat, ohne dann großes Aufhebens drum zu machen, der dann das Philips-Format hatte. Also heißt, er musste klein beigehen.
Er musste nachziehen im Prinzip. Ja. Wie ist denn das dann in der Öffentlichkeit angekommen? Haben die gleich das Zeug gekauft oder haben die erst mal abgewartet, wie das läuft mit den, also das Publikum, ja?
Ich glaube, da gab es verschiedene Reaktionen. Zum einen natürlich haben, wie das immer so ist, haben die Technik-Freaks, die eigentlich solche Entwicklungen vorantreiben, die haben natürlich müde gelächelt. Die haben gesagt, mein Gott, ja, es ist hässlicher Rekorder, Scheißqualität.
War ja wirklich auch relativ schlecht am Anfang, muss man schon sagen, weil die Bandqualität auch noch nicht so gut war.
Ja klar, die Bandqualität, das Bändchen ist ja viel dünner als bei den Tonbändern, also schmaler zum einen und dünner zum anderen. Und dann muss man sich vorstellen, 1963 auf der Funkausstellung, da war...
In Berlin,
da war einfach... Da war Stereo gerade ganz frisch. Ne? Die Leute haben sich auf Klangerlebnisse...
High Fidelity.
In Stereo mit einer berauschenden Aufnahmequalität. Das war so eigentlich gerade der Zeitgeist. Und dann kommt da so eine schrabbelige Kiste daher mit einem leicht leierigen und rauschenden Band. Das heißt, die Technik-Freaks, für die war Kassette No-Go. Absolut.
Wir wollen da gleich mal reinhören. Es wurde nämlich relativ rasch von der Jugendkultur, von den Jugendlichen auch benutzt oder aufgegriffen, dieses Medium, weil die Kassettenrekorder relativ günstig waren im Vergleich zu den alten großen Tonbandmaschinen. Wir hören jetzt mal rein, und zwar, das ist eine Aufnahme aufgenommen 1974 im Schullandheim. Ja, es ist vielleicht zu hören, es ist von den Beatles, glaube ich, It Won't Be Long oder irgendwie sowas. Die Qualität ist natürlich schlecht. Wenn du vielleicht jetzt uns mal berichtest, wie es die Jugendlichen so aufgenommen haben. Was haben die draus gemacht aus diesem neuen Medium?
Jetzt frage ich erstmal dich, wie hast du das aufgenommen?
Das habe ich aufgenommen, natürlich.
Und wie hast du es aufgenommen?
Mit so einem billigen Philips-Kassettenrekorder natürlich.
Aber du bist schätzungsweise, wenn ich das jetzt so höre, mit dem Mikrofon vor dem Lautsprecher gesessen.
Wahrscheinlich, ja. Wir hatten ein externes Mikrofon, das konnte man dann irgendwie auch anschließen.
Ja, aber du hast es übers Mikrofon aufgenommen.
Übers Mikrofon.
Nicht über ein Überspielkabel.
Nein.
Und das genau war nämlich der Punkt auch, weswegen diese Qualität am Anfang so wahnsinnig schlecht war. Ja. Es gab nämlich keine DIN-Anschlüsse und damit mithin auch keine Überspielkabel. Mhm. Das heißt, Philips hat sich das so toll vorgestellt, da verbinden wir mal eben schnell den Verstärker mit dem Kassettenrekorder und so, und dann können wir das alles ganz toll aufnehmen aus dem Radio, aber war aber nicht so, ja. Sondern die Jugendlichen haben sich mit so einem kleinen also wirklich so von der Form so ein bisschen wie so ein Bleistiftmäppchen oder so, mit so einem winzig kleinen Plastikmikrofon, dann auch noch vor den ohnehin schon nicht so ganz so tollen Lautsprecher mit diesem wahnsinnig schlechten Mikrofon hingesetzt und haben mit Begeisterung alles aufgenommen, was aus dem Radio kam. Und dann sind genau solche Aufnahmen am Ende rausgekommen. Ne? Heute würde man sagen, so als Radiofrau würde ich sagen, oh mein Gott, eine Menge Raumklang, alles in Mono. Das ist es natürlich nicht toll, aber immerhin ist es meine eigene Musik gewesen. Und das war, glaube ich, das Argument, was für die Jugendlichen damals einfach alles geschlagen hat. Ich konnte zum ersten Mal in der Reihenfolge, wie ich es wollte, ohne dass ich eine Schallplatte habe wechseln müssen, meine Musik hören.
Hat denn die Musikkassette die Jugendlichen kreativer gemacht?
Ja, ich weiß nicht genau, ob es nur die Musikkassette war, aber es war so allgemein, denke ich mal, war die Punkkultur gerade da so am Aufblühen, damit auch dieser Do-it-yourself-Gedanke. Und da hat die Kassette einfach perfekt reingepasst in diese Idee, weil es halt eben auch ein Do-it-yourself-Medium war. Sowohl was die Aufnahmen auf dem Band angegangen hat, als auch, was natürlich die Gestaltung von Covern angegangen hat.
Stichwort Cover, du hast ein paar Kassetten mitgebracht, die sogenannten Mixed Tapes. Das sind Tapes, die man selber aufgenommen hat, wo man auch bewusst die Reihenfolge der Titel sich zurechtgelegt hat. Das hat eine gewisse Dramaturgie dann auch haben sollen. Erzähl mal ein bisschen, das sind zwei wunderbare Kassetten, die du da hier auf dem Tisch liegen hast.
Ich habe ganz viele mitgebracht. Ja. Und es gibt natürlich, Mixtapes zeichnen sich ja mal zuallererst dadurch aus, dass sie natürlich eine Geschichte haben, diese Dinger. Ne? Und also bei den allermeisten habe ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben, um die Cover zu gestalten. Und da weiß ich auch heute noch ganz genau, warum ich die genau so gemacht habe. Aber eine Kassette zum Beispiel, die habe ich jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung gefunden. Und da steht zum Beispiel nichts drauf. Das ist einfach nur dieses typische Einlegeblättchen, das war jetzt eine Maxl-Kassette, 90er, also sprich 90 Minuten Band. Und da steht nur drauf, Anführungszeichen 92,74.
Was bedeutet das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Dann habe ich da reingehört und dann kam so ungefähr diese Musik. Also ja. Erstmal ziemlich schrottelig.
Das hört sich schräg an.
Ja, und dann...
Sag Junge, ich war auch mal wie du. Sag Junge.
Okay.
Ja, und dann habe ich, dann ist mir...
Günther, steh nicht abseits, komm hier zu uns.
Also das ist, was ist das?
Das ist eine Coverversion von YMCA.
Ja. Yeah.
Also eine deutsche Coverversion. Und jetzt geht dann gleich da mal irgendwie so ein bisschen, glaube ich, der Punk ab, glaube ich. Wir mal kurz nochmal rein.
Welche Gruppe ist denn das? Also Headbanging-Musik, oder?
Ja.
Ein bisschen.
Das ist Deutschpunk.
Oh Junge, ich war auch mal wie du.
Junge!
Ja, exakt. Also das
Junge!
Heißt, das war Deutschpunk, da sind ganz viele Sachen drauf von den Ärzten, extra breit und so weiter. Und irgendwo zwischendrin ist ein Stück, das heißt 9247 und da geht es um eine Telefonnummer. 9247 hast du mir aufgeschrieben. Ich sitze am Telefon und warte, dass du anrufst. Und tatsächlich, da habe ich gemerkt, aha, wenn zu wenig drauf ist auf dem Cover, dann weiß ich manche Sachen tatsächlich auch nicht mehr. Aber
das sind noch zwei andere.
Das sind noch zwei andere.
Da sind zwei Zigarettenmarken drauf auf dem Cover. Das eine ist
die Gauloise.
Und das andere?
Die blauen und das andere sind Lucky Strike. Und da steht dann noch Spanien 94, 1 und 2.
Das sind die Zigarettencovers, wo es noch nicht diese furchtbaren Schockcovers gab, sondern richtige Covers.
Sondern eine Frau im blauen Kleid mit gepflegten Fingernägeln, wie sie nach einer Gauloise Blonde Liberté Toujours Zigarette greift. Und die Lucky Strike sind mehr so für die Cowboys. Ne?
Genau. Mit Filter oder ohne Filter?
Die waren, glaube ich, mit Filter. Okay. Also jedenfalls habe ich diese beiden Kassetten selber aufgenommen. Und
da war die im Urlaub?
Da war ich im Urlaub. Und zwar, ich habe Gauloise geraucht zu dem Zeitpunkt. Mein damaliger Freund, mit dem ich im Urlaub war, der war ein Lucky-Raucher, deswegen Lucky-Strikes-Raucher. Und deswegen gibt's diese beiden Kassetten, zwei Mixtapes. Wir sind damals mit meinem alten Audi einmal rum.
Audi 50?
Nein, Audi 80.
Oh, vom Opa?
Nein, den habe ich von einem Rentner gekauft. Also jedenfalls mit diesem wunderbaren Auto in Manila grün, was weitaus schöner sich anhört, als es aussieht, sind wir einmal rund um die Iberische Halbinsel gefahren und hatten dann natürlich einen Haufen Musik dabei. Und
sag mal, was war da drauf so?
Ja, also das wollte ich jetzt gerade mal reinhören. Ach, übrigens, hier, ich sehe, man sieht da auch noch so bei der Liberté Toujours, Gauloise ist auch noch ein Glas Wein mit drauf, also okay, ganz stilvoll.
Und wahrscheinlich noch ein Baguette irgendwo.
Nee, versteckt. Aber ein Päckchen Karten, also ich weiß jetzt auch nicht genau, warum die Dame da Karten spielt.
Also was gut, hat da aufgenommen?
Jetzt, also ich habe mit, da habe ich alles ganz genau aufgeschrieben, ne? Da sind zum Beispiel The Smiths drauf, Soft Cell, die B-52s, okay. Fisher's Dead, Nick Cave, Element of Crime.
Drück mal drauf, wir haben nämlich hier einen Kassettenrekorder im Studio.
Ja, wir haben einen Kassettenrekorder.
Ganz wunderbar, ein ITT, Schaub Lorenz, made in Stuttgart, genau. Baujahr 1970 oder so. Mach mal rein.
Ja, ich mach die mal rein. Jetzt muss ich mal schon gucken. Das ist hier Spanien 94. Okay. Gauloise-Kassette ist Kassette Nummer 2. Also die mache ich jetzt mal rein.
Und dann drückst du drauf.
Drücke ich mal drauf, dann läuft es da los. Das ist natürlich auch immer typisch. Ne? Ja. Erstmal eine ganze Weile kommt
nichts. Ah, okay.
Okay. Also die Smiths.
Ganz gut an, ja.
Und die Smiths waren damals, da war ich schon praktisch meiner Zeit hinterher. Ne? Die Smiths gab es schon eine ganze Weile auf dem Markt. Und aber ich habe mich damals natürlich damit geschmückt, dass ich nicht Mainstream gehört habe.
Okay, vielen Dank, Pia. Bis dahin, gleich nachher erfahren wir etwas über die Geschichte der Tonaufzeichnung. Die war nämlich zu Beginn, also im 19. Jahrhundert, was für absolute Profis. Zunächst aber ein Song, Nie vergesse ich, wie es war, ebenfalls zu Hause aufgenommen, allerdings in etwas besserer Qualität.
Ein Staubwind fegt die Straßen leer. Ich weiß, dass ich friere. Du hast mich niemals fortgeschickt und trotzdem bin ich hier. Da, wo die eine Sonne scheint, fehlt mir die andere so. Ich stehe hier die lange Nacht im Süden irgendwo, im Süden irgendwo. Doch nie vergesse ich, wie es war. All die Jahre, nie vergess ich, wie es war. Liebe ist für mich nie wieder ein Zufall, nie vergess ich, wie es war. Mein trauriges Gepäck steht neben mir am Straßenrand. Ich denke an die Liebe, die ich immer bei dir fand. Einsam ließ ich dich zurück, doch einsam bin ich hier. Es fällt kein Stern vom Himmel, kein Wunsch für dich zu mir, kein Wunsch für dich zu mir. Doch nie vergess ich, wie es war, all die Jahre. Nie vergess ich, wie es war. Liebe ist für mich nie wieder ein Zufall. Nie vergess ich, wie es war.
Nie vergesse ich, wie es war, geschrieben 1971 von der Nürnberger Band Ihre Kinder, gecovert vor vielen Jahren zu Hause mit einem Tape-Recorder.
Das warst du, der ja. da gesungen hat, oder?
Du ja, was bisschen, wolltest du sagen?
Du hast ein bisschen auch Mundharmonika gespielt, wie Bob
ja,
Dylan.
Wie Bob Dylan, ja.
Hast du dich auch
nicht wie Bob Dylan, also das ist natürlich meilenweit entfernt.
Das ist natürlich schon klar, aber du hast dich ein bisschen gefühlt wie Bob Dylan, wenn du das gemacht hast, oder?
Nee, glaub nicht.
Aber es ist trotzdem so, das finde ich, das kann man eigentlich an dieser Aufnahme total schön sehen, dass was für Möglichkeiten eigentlich sich eröffnet haben durch diesen kleinen, anfangs schäbigen Kassettenrekorder. Ne? Man konnte einfach sagen, okay, ich probiere es mal selber. Ich habe vorher gesagt, Do-it-yourself-Kultur. Ich konnte einfach selber probieren, zu klingen wie jemand. Ich konnte selber Songs covern. Ich habe nicht mehr einen Plattenvertrag gebraucht wie vorher, ne, um irgendwas zu publizieren. Ich konnte
als
quasi,
Band konnte man ein Tape machen.
Genau, ich konnte Audio on Demand machen praktisch, würde man heute sagen. Ich konnte nämlich einfach sagen, ja, ich mache mal drei Dinger davon und falls es jemanden interessiert, mache ich halt noch eine vierte und eine fünfte und eine sechste Kassette.
Oder ich verkaufe die auf meinen Konzerten. Und dann mache ich mal 50 oder so, ja.
Genau, aber das heißt, ich konnte die dem Anlass entsprechend eigentlich herstellen und musste nicht wie bei einer Platte erstmal 3000 Stück pressen lassen und davon wurden dann genau 2995 haben einen Abnehmer gefunden und die anderen fünf, ich sag's nochmal, ja, und davon haben dann fünf einen Abnehmer gefunden und 2995, die standen dann im Regal. Das hat Lagerplatz verschlungen, das hat unglaublich viel Geld gekostet und genau das war dann nicht mehr nötig mit der Kassette. Also das heißt, das hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten, weil du mich vorher gefragt hast, kreativitätsfördernd, ja oder nein, hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten eröffnet und ich denke, ja, hat die Kreativität und auch den Mut vielleicht vorangebracht.
In Fachkreisen wird nach wie vor übrigens immer gesagt, heißt ein Demo-Tape. Das heißt, hat man eine Aufnahme, die ist natürlich auf CD oder irgendwie auf Stick, ja, aber man sagt nach wie vor, hast ein Demo-Tape. Die frühen Tapes von AC/DC oder so, die sie natürlich auch auf Kassette aufgenommen haben, die sind natürlich heute im sechsstelligen Bereich, werden die gehandelt. Also sprich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werft eure Kassetten nicht weg, sondern behaltet sie und guckt, was drauf ist.
Aber Stichwort Tape ist ja eigentlich eine super Überleitung. Du hast gesagt, wir wollen mal ein bisschen über die Geschichte sprechen.
Wir gehen jetzt in die Geschichte rein. 1963 war das Datum, wo der Kassettenrekorder gekommen ist. Es gab allerdings auch schon viel früher die Möglichkeit, Tonaufzeichnungen zu machen. Und du hast dich, Pia, in deiner Arbeit eben auch damit beschäftigt.
Ja.
Wie hat es angefangen? Wie hat es funktioniert? Also 19. Jahrhundert.
Ja, Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es dann zuallererst mal den Phonographen, erfunden von Thomas Edison. Das war das allererste Gerät, was aufnehmen und abspielen konnte. Es gab davor schon eins, was aufnehmen konnte, aber nicht abspielen. Das ist von Léon Scott de Martinville erfunden worden.
Da hören wir jetzt mal kurz rein. Es ist eine der ersten Aufzeichnungen der Mediengeschichte überhaupt. Man weiß nicht genau, in welchem Jahr sie entstanden ist, aber auf jeden Fall in den 1860er Jahren und zwar nicht mit einer Walze, wie das dann später war, sondern die haben das, oder er hat es auf einem Art Kohlepapier aufgenommen.
L'on entendait une autre voix, c'est le nom de Garibaldi.
Édouard Léon Scott de Martinville mit einer Tonaufzeichnung auf dem Jahr 1860, in den 60er Jahren aufgenommen. Pia, wie hat es damals genau funktioniert mit diesem Graphitpapier?
Ich wollte zuerst noch eine andere Sache sagen. Es ist natürlich ganz, ganz spannend. Ich habe ja gerade gesagt, das konnte man nur, damit konnte man nur aufnehmen, nicht abspielen. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso kann man es jetzt trotzdem anhören? Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn man hat nur diese Kohlepapierchen gefunden, in die praktisch ein Stift hat da reingeschrieben in dieses
Kohlepapier. Reingeritzt.
Also, ja, Linien drauf gemacht.
Das ist im Prinzip, wie wenn man mit Wachsmalkreide ein Papier mit mehreren Schichten überzieht und dann mit so einem Stichel reinritzt, dann hat man auch so Linien.
Genau, und die Aufnahmetechnik hat man gehabt, die Abspieltechnik aber nicht. Und irgendwann waren nur noch diese Papierchen übrig. Und eigentlich jetzt mit digitalen Methoden ist es gelungen, diese Papiere auszulesen. Und das, was Sie jetzt gehört haben, ist praktisch eine Rekonstruktion dessen, was man damals nicht hören konnte. Das Erste, was man dann wirklich hat auch hören können, ist, wie gesagt, der Phonograph mit Edison. Da hat Edison, und das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, weil es ist ein totaler Zufall, dass es funktioniert hat. Denn damals gab es ja noch keine Verstärker. Das heißt, man musste...
Alles akustisch.
Ja, und man muss, genau, und es gab eben auch kein Mikrofon, sondern Edison hatte so einen Trichter und da hat er reingesprochen in den Trichter und unten hat auch so ein Stichel eben auf einer Walze was aufgezeichnet. Bei allen vorherigen Versuchen hat es nicht funktioniert und zwar einfach deswegen, wusste man dann später, weil der Input zu leise war. Jetzt war Edison, weil der Scharlach hatte als Kind, fast taub. Das heißt, Edison hat wahnsinnig laut gesprochen immer. Und Edison hat infolgedessen sehr laut in diesen Trichter reingeschrien und siehe da, dann kam tatsächlich was zurück. Damit war klar, Aufnahme funktioniert, indem man in diesen Trichter aber rein schreit. Also es war noch nicht so, dass man sagen konnte, ja, konnten wir uns unterhalten, so wie du und ich jetzt. Nein, man hat eine ganz andere Sprechhaltung natürlich gebraucht. Es war immer so ganz nah an der Deklamation dran. Das war kein intimes, persönliches Sprechen mit diesem Gerät noch möglich.
Aber es gab schon eine Gemeinsamkeit, nämlich man konnte aufnehmen und man konnte abspielen mit diesen Geräten. Im Prinzip genau das Gleiche, was man seit 1963 eben mit diesen Kassettenrekordern auch kann.
Genau. Also allerdings gab es zwischendrin natürlich einen ganz wichtigen Meilenstein und eigentlich den Meilenstein in der Magnettontechnik, nämlich überhaupt das kunststoffbeschichtete Magnetband. Das war dann das, was wir so quasi als Spulentonbänder noch kennen. Vorher hat man mit magnetisiertem Stahlband und mit magnetisiertem Draht Aufnahmen gemacht. Aber in dem Moment, wo es dann diese leichten Bänder gab, wo so eine Spule halt nicht mehr 50 Kilo gewogen hat, sondern halt 2 Kilo vielleicht oder 1, je nachdem wie groß die war, ab dem Moment ist es schon sehr viel handelbarer geworden. Allerdings waren die Abspielgeräte wahnsinnig teuer, wahnsinnig schwer. Und
Nicht mobil
in dem Sinne. Also es wird von Reportern, Radioreportern berichtet, die eben mit diesen Spulentonbändern auch aufgenommen haben, die sich
da quasi... Da musste man immer einen Assistenten dabei haben, der die Dinger schleppt.
Genau, die sich sonst alle einen Schulterschaden geholt haben.
Wir haben jetzt aus der frühen Zeit des Hörfunks, Hörfunk konnte man am Anfang ja noch nicht aufzeichnen. Man konnte im Prinzip nur die Platten abspielen, also die Schellackplatten, die im Prinzip Edison oder Berliner, die beiden haben das ja entwickelt, dieses Verfahren. Da hören wir jetzt mal rein. In der Frühzeit des Radios, ist nämlich vor genau 90 Jahren, ist diese Aufnahme entstanden. Annette Henshaw mit I've Got a Feeling I'm Falling hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle.
I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling. Falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to travel single, oh, we chance to mingle, oh, now I'm a tingle over you. Hey, Mr. Paulson, stand by, for I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. quickly, I'm up in the air. It's funny, so funny, me taking it this way. Don't know if I should, but gee, it feels good. I'm flying high up in the sky, but I've got a funny feeling that I'm falling, falling for nobody else but you. And you know it too, you caught my eye, baby, that's why. I've got a funny feeling that I'm falling. Show me the ring and oh boy, I'll take it from you. I used to travel single, oh we chance to mingle, oh now. Now I'm a tingle over you. Oh Mr. Parson, stand by, don't leave me now. I've got a feeling I'm falling and how. Falling for nobody else but you.
Micro Europa.
Micro Europa.
Damit sind wir wieder zurück bei Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Heute mit mir im Studio die Medienwissenschaftlerin und Autorin Pia Fruth. Wir sprechen über die Kulturgeschichte des Kassettenrekorders, worüber sie erst kürzlich ihre Doktorarbeit veröffentlicht hat. Pia, vorhin haben wir gehört, wie sich die Tonaufzeichnung so entwickelt hat. Es waren riesige Apparate. Damals, die waren kaum mobil. Das war dann in den 50er Jahren im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch so. Die ersten mobilen Geräte wurden dann unter anderem von der bereits erwähnten Firma Grundig hier in Nürnberg produziert. Aber das war immer noch massiv und schwer. Stichwort Miniaturisierung der Technik. Der Kassettenrekorder ist im Prinzip dann ein großer Schritt gewesen, dass die Geräte immer kleiner wurden.
Ja, das stimmt. Das genau darüber hat auch Lou Ottens, den ich vorher schon erwähnt habe, den Ingenieur der Firma Philips, daran hat er gearbeitet. Und er hatte, so zumindest ist die Geschichte, er hatte so einen Tweedmantel mit großen Taschen und hat gesagt, da genau muss dieser Kassettenrekorder, den ich jetzt entwickeln möchte, da genau muss der reinpassen. Und dieses Maß war eigentlich das ausschlaggebende Maß, um zu sagen, okay, wenn es in diese Tasche reinpasst, dann ist es auch mobil. Ein paar Jahre später, um genau zu sein, 16 Jahre später, kam
1979,
kam dann wieder ein Kassettenrekorder auf den Markt, der für dann tatsächlich ziemlich schnell für sehr viel Furore gesorgt hat.
Aber nicht von Philips oder von Grundig?
Nein, von Sony. Das war der Walkman. Und da war wieder so ein Maß, nämlich also so ein ganz praktisches Maß, verantwortlich für die Größe. Und zwar Akio Morita hieß der Designer von Sony, also aus Japan. Und der hatte eine, also der Legende nach, weiß nicht, ob es ganz genau stimmt, ne, aber er hat hier vorne eine Brusttasche bzw. eine Jackentasche gehabt. Und da genau musste diesmal der Kassettenrekorder reinpassen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ja, Tweedmanteltasche, wahnsinnig groß, Hemdtasche, Brusttasche, schon sehr viel kleiner. Heißt, der Walkman war jetzt unwesentlich größer als die Kassette tatsächlich, die dann er abgespielt hat. Und es war noch ein weiterer Schritt in Richtung Mobilität. Jetzt konnte man tatsächlich Musik überall hin mitnehmen. Man konnte den entweder mit so einer, natürlich eben in die, wie gesagt, in diese Tasche reinstecken oder die hatten auch eine Gürtelklemme.
Also zum Joggen zum Beispiel oder spazieren
überall,
gehen?
Genau, konnte man sich an den Gürtel hängen, diesen kleinen Kassettenrekorder. Der war dann auch nicht mehr so schwer und konnte den einfach überall mit hinnehmen.
Mhm. Wir haben vorher ja über das Nutzerverhalten gesprochen, vor allem jugendlicher Käuferschichten. Hat sich denn über den Walkman das dann nochmal ein bisschen verändert? Also so Stichwort Kreativität oder haben die das dann anders genutzt oder wie war das Alltagsverhalten dann?
Also ich denke mal, der Walkman war ein weiterer Schritt in die Richtung, dass jetzt überall Musik war. Man hat Musik wirklich permanent gehört. Also worüber wir uns heute vielleicht als Eltern oder junge Erwachsene aufregen und sagen, mein Gott, nimm doch mal den Kopfhörer ab, ja. Das war also einfach in den 80er Jahren genauso.
Was sagst du?
Ja, genau. Ich habe einen Walkman. Was hast du gesagt? Hat dann später Rolf Tukowski hat genauso ein Lied darüber gemacht, ja. Aber genau das war das Problem eigentlich, oder nicht das Problem, sondern genau so sah das Straßenbild damals aus. Leute mit so Bügelkopfhörern, mit kleinen Schaumstoffpolstern, sind einfach rumgelaufen durch die Weltgeschichte. Die haben beim Joggen gehört, beim Bahnfahren. Die Leute sind sehr viel mobiler geworden. Es wurde viel mehr gependelt als vorher zur Arbeit und so. Da waren immer dieser Walkman dabei. Und es hat eigentlich natürlich viel Spaß gemacht. Man konnte auch bei den Hausaufgaben, ohne dass es die Eltern gehört haben, konnte man selber Musik hören. Man hat war ganz privat für sich mit seiner Musik. Man hat der Welt einen eigenen Soundtrack gegeben. Das hatte man natürlich denen, die keinen Kopfhörer getragen haben, nie so richtig gut gepasst.
Das heißt, das Stichwort ist, was man vorher mit dem alten Kassettenrekorder, also mit diesem ITT oder ITT Schaub Lorenz, der hier auf dem Tisch steht, machen konnte, nämlich in der Gruppe Musik hören, im Kollektiv Musik hören, das war mit dem Walkman eigentlich dann nicht mehr möglich. Das heißt, es war dann regelrecht eine Vereinzelung, die da stattgefunden hat?
Ich glaube, es gab eben beides. Es hat sich ein bisschen aufgeteilt. Es gab natürlich die Breakdancer, es gab natürlich die Boomboxer, ja, die mit ihren Ghetto-Blastern durch das Gelände gezogen sind oder Musik auf öffentlichen Plätzen gemacht haben. Aber das war ein öffentliches Ereignis. Damit haben sie akustisch quasi einen großen Platz besetzt. Man kann sich vorstellen, heute, ich bin in der U-Bahn, jemand spielt plötzlich ganz laut Musik, da nimmt er einen ganz großen Raum für sich ein. Das ist eine Form von Provokation, auch der Umwelt gegenüber. Aber das wollten Walkman-Hörer gar nicht. Und deswegen war es natürlich gut. Die haben dann die Musik für sich gehört. Die hatten ihre Welt so, wie es ihnen gefallen hat, individuell auf sie angepasst. Aber genau das hat die meisten Leute oder hat viele Kulturkritiker einfach massiv gestört. Da gab es dann einfach Schriften dazu. Eigentlich haben alle vor dem Walkman gewarnt, ja. Die Ärzte Die Ärzte haben gesagt, also Kinderärzte, Jugendärzte haben gesagt, die kriegen alle Gehörschäden, weil die ganzen den lieben langen Tag mit diesen Kopfhörern Musik hören natürlich immer viel zu laut.
Und hat's gestimmt?
Ich glaube nicht. Also wenn man sich anschaut, wie die Kopfhörer heute konstruiert sind.
Also du hörst ja immer noch relativ gut, oder?
Ja, ich höre noch relativ gut. Das stimmt. Also insofern, ich bin der lebende Beweis dafür, dass es nicht gestimmt hat. Aber klar, die Kinderärzte haben vor den Hörschäden gewarnt. Der Deutsche Automobilclub hat davor gewarnt, dass wenn man beim Autofahren mit dem Kopfhörer, kann man nicht mehr am Verkehr teilnehmen.
Mit dem Fahrrad?
Mit dem Fahrrad sowieso auch gleich gar nicht. Da wird man überfahren. Der Sportverband hat gewarnt, wenn man beim Skifahren, passieren so wahnsinnig viele Unfälle, weil die alle Walkman hören. Die Psychologinnen haben davor gewarnt, habe ich erst jetzt eine Aufnahme wieder gehört, ja, dass es zu einem Suchtverhalten führen kann und zu einer totalen Vereinzelung und zu einer Abhängigkeit. Also eigentlich genau das Gleiche, was man heute übers Internet hört. Ne? Also so ist es, halt eine riesige Medienkritik an diesem Walkman. Die Walkman-Hörer hat man als Autisten und uninteressiert und asozial und überhaupt nicht am Leben interessierte Menschen bezeichnet. Und tatsächlich hat sich das dann auch in Gesetzen niedergeschlagen.
Was gab's da? Ehrlich?
Ja, klar. Es gab für die öffentliche Verkehrsordnung wurde geändert, sodass man nicht über eine gewisse Dezibelstärke hören durfte.
Das heißt, die haben dann Limiter eingebaut in den Geräten, dass man quasi das Ganze, die Leistung gar nicht ausspielen konnte?
Doch. Man konnte die ausspielen, aber in allen möglichen Verkehrsbetrieben hingen plötzlich, also den Straßenbahnen drin, hingen dann plötzlich Schilder. Da stand dann so zum Beispiel, aus dem Walkman tönt es grell, den Nachbarn juckt's im Trommelfell, so. Ja, oder ein zweiter Spruch war Walkman leise, gute Reise. Also man hat dann gesehen, okay, also sie wurden dann schon ermahnt. Was eigentlich absurd ist, ja. Weil das, was man daraus gehört hat aus dem Walkman, das war vielleicht so das ist lächerlich, ja, im Vergleich zu, wenn jemand mit seinem Ghetto-Blaster Musik da abspielt. Das ist absolut lächerlich. Aber man hat sich halt an der prinzipiellen Tatsache gestört, dass da jemand sitzt, mir signalisiert mit seinem Kopfhörer, sprich du mich nicht an, und sein eigenes Ding macht. Daran hat man sich gestört. Und es hat einen so gestört, dass einen sogar das leise aus dem Kopfhörer wahnsinnig gemacht hat.
Nach der nächsten Musik wollen wir noch etwas über die Gegenwart und die Zukunft des Musikhörens auf YouTube und mit Spotify reden. Bleibt also dran.
See those kind of chick in every town. Whenever there's a scene, she's always hanging around.
She's so naive and innocent, she looks at you with awe. She's only 14, but she knows how to draw. High with her classmates in school. The people, they ignore her. They would if they could. She ain't quite grown up yet, but her breathing's real good. She's always hanging around. She's so naive and innocent, looks at you in awe. She's only 14, but she knows how to draw.
Donovan mit Superlungs aus dem Jahr 1966 hier beim Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute bei mir zu Gast ist Pia Fruth, Medienwissenschaftlerin und Autorin des Buches Record, Play, Stop, die Ära der Kompaktkassette. Vorher haben wir einiges über den Walkman gehört. Da wurde ja nicht nur Musik abgespielt. Was gab es denn da noch?
Eigentlich alles. Von der Sprachlernkassette über schon Hörspiele tatsächlich auch, Hörspielserien, vor allem für Kinder von Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Black Beauty,
was es alles gab. Und die Abspielgeräte sahen ja bald auch so aus, dass sie für Kinder auch kompatibel waren. Die waren bunt, die waren aus Plastik, die waren rot, die waren gelb.
Ja, also es gab tatsächlich von der Firma Sony relativ schnell auch einen Walkman für Kleinkinder. Kann man sich vorstellen, dass die Kritiker natürlich, die haben getobt, nachdem dann sowas war. Die Eltern fanden es aber
unverschämt.
Ja, absolut. Also das ist jetzt sozusagen das Ende des Abendslandes.
Kulturkampf. Abendlands.
Ja, genau. Aber die Eltern haben es eigentlich ganz gut gefunden in den meisten Fällen, weil man kann sich vorstellen, was eine Qual. Ja, man ist mit dem Auto nach Italien gefahren im Sommer. Hinten haben die Kinder rumgenölt, wann sind wir endlich da, und viel zu heiß war es außerdem in Zeiten ohne Klimaanlage. Ja, nicht immer hat ein Auto ein Schiebedach gehabt, also ist man da drin gesessen, ist im Stau gestanden, hat wahnsinnig geschwitzt. Und was hat man also gemacht? Man hat Kinderkassetten gehört zur Beruhigung des Nachwuchses. Aber es blieb einem nicht erspart, die immer und immer wieder auch als Eltern mit anzuhören. Ja, also wir hatten zum Beispiel eine Schweinchen-Dick-Kassette, die hat meinen Vater regelrecht in den Wahnsinn getrieben auf dem Weg nach Südfrankreich. Das war mit dem Walkman dann plötzlich vorbei, weil jetzt hat jedes Kind seinen eigenen Film, seinen eigenen Kopfhörer, ja, gehabt, und die Eltern konnten sich, oh Wunder, sogar unterhalten oder eine Karte lesen oder den ADAC anrufen, während die Kinder einfach...
Oder sich küssen.
Beim Autofahren.
Nein, in der Pause.
In der Pause.
Auf dem Parkplatz.
Auf dem Parkplatz, genau. Und die Kinder haben einfach mit dem Walkman ihre eigenen Sachen gehört. Also das heißt, das war oft schon auch ein ganz praktischer Babysitter eigentlich, kann man sagen. Ansonsten, klar, hat man aus dem Radio Sachen aufgenommen. Das war ganz wichtig. Ich habe hier auch in meinen Kassetten noch eine gefunden, die heißt Bright Eyes. Das ist ein Mitschnitt der ersten SWR1 Hitparade damals. Damals SDR natürlich,
glaube ich. Das war 89 oder 88?
89. Nee, 90 war das.
Okay.
90 oder 9, ich weiß gar nicht mehr genau. Top 1000 X hieß das Ganze. Und da sind alle möglichen...
Bright Eyes von Art Garfunkel.
So sieht's aus. Das kannte ich damals nicht, aber ich fand das Lied eigentlich ganz schön. Es war zufällig, als ich meine Kassette einfach bei dieser Hitparade habe mitlaufen lassen, waren das damit drauf. Und so heißt es auch meine Kassette Bright Eyes. Also so, das hat man mitgeschnitten. Man hat Radiosendungen mitgeschnitten, die einem gefallen haben. Alles Mögliche, und hat es dann auf dem Walkman abgehört.
Aber die reden da immer rein, die Radiomoderatoren,
ja,
in die Songs.
Ja, das hat einen damals natürlich wahnsinnig gestört. Ja, und da gab es aber auch Richtlinien, das ist ganz interessant bei den Radiomoderatoren. Ja, die einen haben gesagt, du musst auf jeden Fall immer in die Ramp reinreden, also ins Intro oder ins Outro.
In die Ramp?
Ja, die Ramp ist das Intro, ja. Okay. Du musst auf jeden Fall immer reinreden, damit die ja nicht aufnehmen, ja, sondern dass die auf jeden Fall die Original-Schallplatte kaufen. Und die anderen haben gesagt, du, ist doch egal, du lässt das Lied ganz ausspielen und redest auf gar keinen Fall rein, damit die unseren Sender hören.
Klar.
Also es gab unterschiedliche Empfehlungen im Umgang mit Kassettentätern.
Aber jetzt ist ja so, 79 war eben auch das Jahr, wo dann die Kompaktkassette relativ schnell dann gekommen ist. Ich glaube, die ist 1980 oder 81 vorgestellt, die CD.
83,
also die ist dann relativ schnell danach dann gekommen. Und mit der CD hat sich dann doch nochmal einiges verändert. Der Walkman ist zwar noch eine Zeit lang geblieben, aber es hat dann doch nochmal was verändert.
Das stimmt. Zunächst mal hat sich durch die Ankunft der CD, die übrigens ironischerweise auch wieder vom gleichen Ingenieur, nämlich von Lou Ottens, von der Firma Philips, mit auf den Markt gebracht wurde. Also der gleiche, der paar Jahre zuvor oder ziemlich genau 20 Jahre zuvor die Kassette entwickelt hat, hat dann praktisch auch deren Ende besiegelt. Aber geändert hat sich zunächst mal vor allem für die Schallplatte was. Ne? Wir hatten eine digitale Qualität, wir hatten einen guten Sound, wir hatten auch diese Scheibe. Man konnte zunächst nicht aufnehmen auf der CD, aber sie hatte einen guten Klang beim Abspielen. Also das heißt, es war ein unmittelbares Konkurrenzprodukt zur Schallplatte.
Und der hieß dann auch Discman, nicht mehr Walkman, von der Firma Sony.
Genau, der hieß Discman zum Laufen, um klarzumachen, das ist keine Kassette mehr.
Ein bisschen mehr. Größer als der Walkman.
Und rund.
Ja.
Und rund, genau. Also zunächst mal hat sich was für die Schallplatte geändert, für die Kassette noch eine ganze Weile nicht. Weil ob man jetzt von der Schallplatte als Quelle praktisch sich sein Mixtape zusammengestellt hat oder von der CD als Mixtape, war erstmal egal. Interessanterweise gab es bis im Jahr 2010 ist der von Sony der Kassetten-Walkman noch produziert worden. Aber dann war es tatsächlich aus. Und warum? Es ist natürlich zum einen, weil man plötzlich die Möglichkeit hatte, auch wieder im großen Stil CDs zu brennen, weil in fast jedem Rechner ein CD-Brenner drin war. Damit ist eigentlich diese Funktion des Kassettenrekorders, ich kann hier selber aufnehmen, überflüssig geworden. Oder der Kassettenrekorder ist überflüssig geworden. Und ganz wichtig natürlich, es kamen die Computer, es kamen Aufnahmefunktionen beim Computer, es kamen Abspielfunktionen beim Computer. MP3, der iPod kam, die unmittelbare Konkurrenz dann zum Kassetten-Walkman, denn ich konnte in meinem Computer eine Playlist erstellen, auf meinen iPod laden und dann hatte ich meine Musik auch wieder dabei. Aber ich denke mal, so das Gerät, was eigentlich so, finde ich, aus wissenschaftlicher Sicht und eigentlich auch so ein bisschen aus kulturgeschichtlicher Sicht wirklich die Kassette beerbt hat, ist eigentlich erst das Smartphone. Klar, man kann damit auch telefonieren, man kann damit auch fotografieren, alles das konnte der Walkman nicht, aber man kann aufnehmen, diese ganze Do-it-yourself-Kultur ist wieder da, man kann mit anderen Menschen in Kontakt treten, man kann vor allem Musik hören und zwar egal welche Musik und zu egal welchem Zeitpunkt. Und wenn ich mir heute das Straßenbild angucke, wo die Jugendlichen haben heute keinen MP3-Player mehr dabei in der Regel, die haben halt einfach ihr Smartphone dabei und es ist ein allgegenwärtiger Begleiter und die Kopfhörer sind auch wieder im Straßenbild da. Also eigentlich finde ich, das ist eigentlich das Erbe der Kassette.
Aber ist da nicht die Kreativität auf der Strecke geblieben? Weil wenn ich mir überlege, ich mache eine Playlist bei Spotify, da ist ja nichts dabei. Das wird dann quasi innerhalb Sekunden generiert werden, wenn ich eine Kassette aufgenommen habe, Mixtape, war ich 90 Minuten Minimum, war ich dabei, diese einzelnen Titel aufzunehmen. Dann hat es nicht geklappt am Ende, weil das, was ich eigentlich vorgesehen habe, 10 Sekunden zu lang war. Dann musste ich einen anderen Titel raussuchen, habe wieder gekramt in der Schallplattensammlung. Also es war doch eine ganz andere Art der Kreativität, wie wir das heute im Zeitalter von Spotify und YouTube haben.
Das stimmt, aber es ist auch, hat auch viel länger gedauert, einen Brief zu schreiben als eine E-Mail. Und wir haben auch es war viel toller, wenn man einen handschriftlichen Brief bekommen hat, wie wenn man heute eine WhatsApp bekommt. Das ist natürlich, aber das ist die Zeit. Das ist nicht das Medium, dieses eine, sondern das ist einfach die Zeit, ist eine andere geworden. Und aber was ich schon finde, was bewahrt worden ist und was mit dem Smartphone auch möglich ist in unserer heutigen Zeit, ist die Grundidee zu sagen, meine eigene Musik überall, wo ich will und nur für mich ganz alleine oder mit genau so vielen Leuten, wie mit denen ich sie teilen möchte und nicht für jedermann. Und der Walkman war ein hochprivates Gerät und das Smartphone ist es heute wieder. Unabhängig davon, ob wir jetzt über digitale Quellen oder über analoge Quellen sprechen. Klar, ich als Kind der 70er und 80er Jahre, ich finde natürlich auch, dass der analoge Sound total warm klingt.
Ja, sicher.
Viel schöner.
Stimmt ja auch.
Genau. Aber manchmal muss man sich auch fragen, ob das vielleicht in den Bereich der nostalgischen Legendenbildung gehört.
Pia, letzte Frage, wo geht der Zug hin? Was meinst du, wie wird in 15 Jahren Musik gehört?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass man die von Stand heute nicht beantworten kann.
Weil wird dann doch vielleicht das Analoge wieder einen Stellenwert haben, wie die Schallplatte, die ja jetzt wirklich wieder gekommen ist. Es ist ja keine Eintagsfliege jetzt, das ist ein Riesenmarkt inzwischen.
Also ich vermute mal, dass der Markt sich in eine noch schnellere und noch schnellere und noch unkompliziertere Richtung weiterentwickeln wird. Also sprich, dass wir noch viel mit dem Fortschreiten der Digitalisierung einfach auch noch viel mehr Musik überall haben werden. Und dass gleichzeitig dazu auch der analoge Markt, ne? Wir haben Fast Food, Slow Food. Wir haben Leute, die plötzlich wieder Briefe schreiben. Wir haben Leute, die wieder mit dem Fahrrad fahren und nicht mit dem Auto. Also ich glaube, dass sich im gleichen Maße auch die analogen Medien wieder etablieren. Und klar, die Kassettenverkäufe steigen langsam wieder an. Es gibt wieder Produzenten. Dem Vernehmen nach gibt es auch wieder neue Rekorder. Es gibt Schallplattenspieler, es gibt Schallplatten wieder. Ich glaube, so eine kleine Rückbesinnung findet statt. Aber gemessen am Mainstream-Markt, denke ich, wird es einfach ein ganz kleines, bescheidenes Revival sein.
Wie lange kann es her sein? Du sagst 2 Jahre, nun mir ist, als ob es gestern wär. Du hast dich nicht verändert. Wir sitzen da und unterhalten uns so wie vorher. Ihr beide seid voll glücklich. Ich sollte gar nicht fragen, denn man sieht es dir ja an, weil ich in deinen Augen genau wie früher lesen kann. Noch keine letzte Zigarette, bevor wir gehen. War das nicht ein seltsames Wiedersehen? Es scheint, dass man nie wirklich ganz vergisst, was schön gewesen ist. Noch keine letzte Zigarette und dann goodbye. Etwas anderes gibt es nicht für uns zwei. Denn was einmal war zwischen dir und mir, das ist nun vorbei. Wenn ich dich so vor mir sehe, seh ich die ganze Zeit mit dir an mir vorüberziehen. Und deine Stimme sagt mir, dass ich nicht klug gewesen bin. Noch keine letzte Zigarette, bevor wir gehen. War das nicht ein seltsames Wiedersehen? Es scheint, dass man nie wirklich ganz vergisst, was schon gewesen ist. Noch keine letzte Zigarette und dann goodbye. Etwas anderes gibt es nicht für uns zwei. Denn was einmal war zwischen dir und mir, das ist nun vorbei. Ich hatte deine Liebe, doch ich gestehe, ich hielt sie nicht mit beiden Händen fest. Man handelt mal im Leben, wie sich's mit Logik und Vernunft nicht recht erklären lässt. So kam, was kommen musste, ein anderer sah die große Chance und ließ sie nicht mehr aus. Du bist mit ihm gegangen und euer Glück verdient Applaus. Noch keine letzte Zigarette, bevor wir gehen. War das nicht ein seltsames Wiedersehen? Es scheint, dass man nie wirklich ganz vergisst, was schon gewesen ist. Noch keine letzte Zigarette und dann goodbye. Etwas anderes gibt es nicht für uns zwei. Denn was einmal war zwischen dir und mir, das ist nun vorbei.
Ja, das war Joe Dassin, noch eine letzte Zigarette. Das war eine Aufnahme aus meinen Mixtapes aus den 70er Jahren. Damit wären wir leider schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. Heute zu Gast bei mir im Studio war meine Kollegin Pia Fruth. Ihr Buch Record Play Stop, die Ära der Kompaktkassette, ist wirklich zu empfehlen. Es ist im Transkript Verlag erschienen, hat 352 Seiten und kostet 34,99 €. Pia, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für dieses Schwelgen in Erinnerungen. Es ist tatsächlich so, wie Joe Dassin sagte, so richtig vergessen tut man nie, was schön gewesen ist.
Vielen Dank auch an Fabian Schaller, der heute an den Reglern saß. Schaut doch auch mal auf unsere Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen gibt's zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war heute Ulrich Hägele. Tschüss und Ade.